Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Medizinunternehmen legen ihre Arbeitsplätze zusammen, aber nicht unbedingt gerade in Bern. Das zeigt der Wegzug von Novartis aus der Bundesstadt. UNESCO-Weltkulturgüter eignen sich als Touristenattraktion, aber nur, wenn man sie auch sehen kann. Das ist das Problem der Pfahlbauten im Wasser, der Jurasee. Und im zweiten Teil der Sendung reden wir vom Lehren Musik machen. Das ist besonders segensreich, weil es so wie das Langental nichts kostet. Das Wetter wird hinnig lokal gewitterhaft, morgen etwas überall und heftig. Am Mikrofon Toni Koller. Nachrichten vom Tag mit der Nicole Basieux.
Der Novartis-Konzern tut seine Niederlassung in der Stadt Bern zu. 180 Mitarbeiter müssen oder können, wenn sie wollen, über nächstes Jahr in Kanton Zug zügeln. Dort will Novartis einen Teil von seinen Schweizer Arbeitsplätzen konzentrieren. Die aktuellen 13 Standorte seien zu viel, sagt Novartis zur Begründung von seinem Rückzug aus Bern. Mit Bern als Wirtschaftsstandort hat der Abbau nichts zu tun, sagt darum der Adrian Studer vom Amt für Berner Wirtschaft, BECO.
Wir beurteilen das jetzt als eine sehr unerfreuliche Massnahme. Die ist uns auch nicht irgendwie vorangekündigt worden. Wir sind sehr kurzfristig informiert worden. Und gleichwohl ist natürlich die Argumentation von der Firma mit der Kostenoptimierung, mit dem Zusammenfassen von der kritischen Einheiten schweizweit. Und es ist nicht nur Bern betroffen, es ist auch ein Standort in Zürich betroffen, der zusammengefasst wird. Also von dort heisst es einfach ein unternehmerischer Entscheid aus einer betriebswirtschaftlichen Situation und nicht ein Entscheid gegen Standort, weil hier die Qualität vom Standort nicht würde genügen.
Sagt der Adrian Studer vom BECO. Die Hauptstadtregion Schweiz ist ins nationale Raumkonzept aufgenommen worden. Der Bund erachtet den neuen Wirtschaftsraum mit Bern als Zentrum als gleichwertig wie die grossen Metropolitanräume Zürich, Basel und Genfersee-Region. Das freut der Kanton Bern, auch wenn er kritisch ist. Der Regierungsrat findet zum Beispiel, die strategische Bedeutung der Lötschberg-Simplon-Achse kommt zu wenig zur Geltung, wie auch das UNESCO-Erbe Jungfrau Aletsch oder die Mikro- und Präzisionsindustrie im Jurabogen. Auf dem Gaswerkareal zu Bern will eine Gruppe von Anti-AKW-Aktivisten ein Camp einrichten. Die Gruppe AKW AD hat beim städtischen Polizeiinspektorat ein Bewilligungsgesuch eingereicht. Sie möchte auf dem Gelände an der Aare 3 Monate lang eine Basis, wie sie sagen, einrichten, die als Treffpunkt und Anlaufstelle für Aktivisten und für die Bevölkerung dienen soll. Am Wochenende hat die Gruppe schon mal den Versuch gestartet, sich dort eingerichtet. Weil aber kein Gesuch vorgelegen ist, hat die Polizei die Demonstranten gestern erfolgreich gebeten, ihre Zelte wieder einzupacken. Grünes Licht für den Bau vom Jugendtreff Könitz. Nachdem der Regierungsstatthalter Einsprachen von Anwohnern abgewiesen hat, hat gegen Bauentscheid niemand Rekurs gemacht, schreibt der Gemeinderat. Die Anwohner haben sich zuerst Sorgen gemacht wegen zu viel Lärm, Nachtruhestörung oder Drogenkonsum. An der Schwarzenburgstrasse im Liebefeld entsteht ein Holzpavillon. Er ersetzt den Alttreff, der vor 4 Jahren abgebrannt ist. Die Gewerkschaft Unia wirft dem privaten Pflegedienst Home Instead Bern Lohndumping vor. Das Pflegepersonal mit dem tiefsten Lohn bekommt im Jahr durchschnittlich 1 Monatslohn zu wenig ausgezahlt. Damit verstößt der Dienst gegen die schweizweit gültige Normalarbeitsverträge für Hauswirtschaft. Die Angestellten haben dazu nur einen Sonntagszuschlag von 10% bekommen. Gesetzlich vorgeschrieben sind aber 50%. Der Geschäftsleiter ist bereit, das mit der Gewerkschaft Unia zu besprechen und anzuschauen.
Als Standort von medizinischen Firmen hat Bern also einen weiteren Rückschlag zu verzeichnen. Vor einem halben Jahr hat Roche die Schliessung von seinem Werk in Burgdorf angekündigt und jetzt tut der Novartis-Konzern seine Niederlassung in der Stadt Bern zu. 180 Mitarbeiter im früheren Wandergebäude im Montbijou müssen im Jahr 2013 in Kanton Zug zügeln, wenn sie das überhaupt will. Dort will Novartis einen Teil seiner Schweizer Arbeitsplätze konzentrieren. Wie ist der Rückzug aus Bern zu werten? Das habe ich den Berner Ökonom Boris Zürcher gefragt, Vizedirektor vom Wirtschafts-Think-Tank Avenir Suisse.
Also zuerst einmal ist festgehalten, es geht um fast 300 Arbeitsplätze gesamtschweizerisch, die da im Kanton Zug konzentriert werden. Es sind auch andere Regionen betroffen. Insgesamt aber für die Schweiz gemäss Novartis ist ja kein Arbeitsplatzabbau geplant oder vorgesehen. Und das ist zuerst mal eine sehr gute Meldung, gerade weil man jetzt eigentlich hätte können befürchten, dass mit der Frankenstärke und so weiter gewisse Standorte unter Druck kommen und Arbeitsplätze abgebaut werden, ohne dass sie noch jemand anders kompensiert würden. Also von dort her ist das sicher mal eine gute Meldung für die Schweiz. Für den Kanton Bern sieht es ein bisschen anders aus, allerdings interpretiere ich das auch nicht als ein Votum gegen den Standort Bern, sondern eben für den Standort Zug. Selbstverständlich ist es natürlich bedauerlich, dass sie recht grosse Zahl von Arbeitsplätzen, die hier von Bern abgehen, aber eben betriebswirtschaftlich gesehen macht die Argumentation von mir aus gesehen von der Novartis durchaus Sinn.
Gut, Novartis ist nicht die einzige internationale Firma, die sagt, wir müssen aus betriebswirtschaftlichen Gründen unsere Standorte zusammenlegen. Aber warum nicht einmal zusammenlegen hier in Bern?
Ja gut, also jetzt gerade was Chemie, Pharma und so angeht, ist der Standort Bern natürlich nicht unbedingt der zentrale Standort, bekannt für die grossen Pharma- oder Medizinalstandorte, oder? Bern hat gewisse andere Stärken, mehrere Regiebetriebe vom Bund. Man müsste sich dort fragen, ob man nicht hier die Schwerpunkte setzen
will. Bern probiert ja eben, sich Bedeutung zu geben als Hauptstadtregion, als Verwaltungs- und als politisches Zentrum von der Schweiz. Das kann auch ein Wirtschaftsfaktor sein. Aber wirkt es am Ende in euren Augen eher abschreckend auf Privatwirtschaft, wenn man sich so als Verwaltungszentrum definiert und auf Privatwirtschaft ist man am Schluss dann auch angewiesen zu Bern?
Ja, es klingt einfach eben ein bisschen, es ist eine Legitimierung von dem, was ist. Selbstverständlich ist Bern eben die Hauptstadt, oder? Und dann liegt es nahe, dass man sagt, okay, dann macht man da einen auf Hauptstadtregion. Ganz generell, oder? Das ist einfach mit der Clusterbildung und so, die kann man nicht einfach dekretieren. Oder? Entweder hat man einen Cluster, wie das beispielsweise eben Pharma im Raum Basel, Basel-Land ist, oder man hat ihn nicht. Und wenn man von einem Cluster hat, dann muss also eine gewisse kritische Masse haben und der Kanton Bern hat eigentlich nie wirklich, ausser eben für die öffentliche Verwaltung, bei den Bundesbetrieben, hat eigentlich Bern nie eine kritische Masse oder für eine Landwirtschaft oder so, aber die kann man einfach nicht akzeptieren.
Jetzt für Privatwirtschaftliches will sich der Regierungsrat vom Kanton Bern neu als Cleantech-Mekka positionieren. Der Kanton soll Fokus setzen auf neue Technologien im Energiebereich und so weiter. Dazu ist gerade diese Woche vom Regierungsrat eine Medienkonferenz angesetzt. Ich frage euch, hat das überhaupt einen Sinn, so Fokussierungen zu machen? Mal Medizinaltechnik, mal Cleantech, mal Verwaltung?
Ich glaube eben nicht. Oder jetzt geht genau Pharma oder Medizinaltechnik zeigt, Arbeitsplätze wandern trotzdem ab. Es ist sowieso fragwürdig, wenn die Politik irgendwie sagt, wir sind jetzt das. Oder? Das muss von unten entstehen und nicht von oben einfach dekretiert werden, jetzt da im Cleantech-Bereich. Das kann schon sein, dass sie ein, zwei erfolgreiche Firmen hat, aber das reicht nicht. Man muss das einfach auch sehen im internationalen Wettbewerb und man will gescheiter an dem Produkt arbeiten und nicht nur an der Vermarktung oder an so Slogans, wie man sich jetzt als Standort sehen will.
Sagt der Boris Zürcher, Berner Wirtschaftsfachmann bei Avenir Suisse Zürich. Die 22 Pfahlbausiedlungen am Murten, Neuenburger und Bielersee können sich zusammen mit anderen in der Schweiz und in den Alpenländern seit gestern mit dem UNESCO-Label schmücken. Ganz offiziell gelten die Fundstätten an den Seen als Weltkulturerbe und können sich auch so vermarkten. Und wenn das Label sehr bekannt und werbeträchtig ist, die Freude der Touristiker bleibt in Grenzen. Riska Delberg.
Der Samuel Kocher zum Beispiel, der Direktor von Bielseeland Tourismus, ist skeptisch, ob das zweifellos weltbekannte Label viel mehr Touristen an die Jurasee bringt.
Wir wissen das einfach noch nicht. Wir wissen zwar, dass eben das Label UNESCO Welterbe schon Leute in Bewegung setzt, um etwas zu schauen und entdecken. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir eben die Ware oder das Thema wirklich sichtbar machen. Also dort ist noch ein bisschen ein dunkles Feld für uns.
Sichtbar machen ist nämlich der grosse Knackpunkt. Die Pfahlbauerstätten liegen unter dem Wasser vom Neuenburger, vom Bieler und vom Murtensee. Unsichtbar für den Besucher, der daran vorbeispaziert. Teil dieser Siedlungen, die zwischen 8000 und 500 vor Christus entstanden sind, sieht man nur in Museen in der Region. Zum Beispiel im Latenium, einem Archäologiemuseum im Neuenburgischen Otchief oder im Museum Schwab zu Biel. Fragt sich nur, längen die Ausstellungen mit prähistorischen Gegenständen und nachgebauten Pfahlbauhäuschern für Touristen aus aller Welt anzuziehen?
Wenn ich das ein bisschen vergleiche, rein aus dem touristischen Auge, vielleicht mit anderen Museen, fehlt ein bisschen die Interaktivität. Also es sind Museen, wo in erster Linie vielleicht wissenschaftlich terminierte Leute können zufriedenstellen. Man hat sehr viele Fundstücke, Erklärungen darüber. Es fehlt so ein bisschen die Inszenierung vom Spektakel. Archäologie und inszeniertes Spektakel, das ist nicht ganz so einfach, wie wenn du beispielsweise Sport darstellen willst. Also wir können nicht gut ein Disney World von der Pfahlbauerei hier errichten.
Ein Disney World vielleicht nicht gerade, aber ein Besucherzentrum mit allem Klimbim. Der Regierungsrat Bernhard Pulver, oberster Chef vom Archäologischen Dienst vom Kanton Bern, winkt ab.
Ich glaube, es ist nicht einfach jetzt vor allem etwas, was wir neue touristische Infrastrukturen damit schaffen.
Im Gegenteil, das Label sehe ich auch als Anreiz für das, was schon bestehe, aber zum Beispiel die Museen in der Region, besser zu vermarkten.
Ja, man sollte sich vielleicht neue Ideen lassen, elektronische Ideen vielleicht, und nicht einfach jetzt meinen, wir müssen irgendwo ein grosses Zentrum bauen und betreiben, sondern es ist ja vielleicht eben noch eine andere Art von einem Weltkulturerbe, und es soll vielleicht auf eine andere Art wahrgenommen werden.
Auf eine andere Art heisst zum Beispiel mit einer Applikation für das iPhone. Archäologen haben der Firder Palafit Guide entwickelt. Dank dem kann man auf dem Nattel quasi virtuell die Fundstätten besuchen. Das Programm erklärt einem, wie es würde aussehen, das Pfahlbauerdorf, wenn man es dann sieht. Und für alle ohne iPhone gibt es seit heute bei Biel Seeland Tourismus einen Prospekt, der zu den Museen führt, wo deren Pfahlbau-Überreste ausstellen. So kann man archäologische Schätze sichtbar machen, ohne dass sie kaputt gehen.
Der Integrationspreis von der Stadt Bern geht das Jahr an Verein Theater Ararat. Leute mit kurdischem, schweizerischem und türkischem Hintergrund erschaffen zusammen Theaterstücke, vom Text bis zur Werbung. Die Integration wird aber nicht nur beim Theater gefördert. Der Beitrag von der Christine Wittmer und Michael Sali.
Ararat heisst der Vulkan in der Türkei. Der Name passt eigentlich gut, weil auch beim Theater Ararat ist nicht alles berechenbar. Zum harten Kern gehören etwa 15 bis 20 Leute, so genau kann man das nicht sagen, immer wieder kommen neue Leute dazu oder gehen wieder. Mitgliederlisten gibt es auf alle Fälle keine. Manchmal sei es nicht einfach, sagt der Regisseur Hans-Peter Rutz.
Ararat ist ein grosses Netzwerk, da machen ganz viele links und rechts irgendetwas. Und wir wissen nicht immer voneinander, wer was macht. Es gibt manchmal chaotische Situationen, aber es gehört dazu, dass wir uns nicht allzu stark durchorganisieren. Es ist eine Gruppe von Leuten, die zusammen etwas macht.
Da herrscht ein kreatives Chaos. Seit gut 10 Jahren machen die Leute mit türkischem, kurdischem und schweizerischem Hintergrund Theater. Alles sind Eigenproduktionen von den Texten über die Regie, über das Bühnenbild bis hin zur Werbung. 3 Stücke hat der Verein Theater Ararat besitzen aufgeführt. Das bekannteste ist nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und in Österreich aufgeführt worden. Der Preis gibt es auch für das Netzwerk, das in den letzten gut 10 Jahren im Verein entstanden ist. Die Bildungsdirektorin der Stadt Bern, Edith Olibet.
Was sie eben auch machen, und das ist wie ein grosses Netzwerk, sie unterstützen ihre Mitglieder, sie helfen bei der Stellensuche, sie helfen, wenn man mit den Behörden ins Gang kommt. Also es ist eine ganz breite Palette, die in der Integration eine zentrale Rolle spielt.
Mit dem Integrationspreis hat das Theater Ararat 5'000 Franken bekommen. Geld, das natürlich sehr willkommen ist.
Wir arbeiten alle ja, ehrenamtlich in dem Sinn, obwohl wir einen grossen Teil auch professionelle Ausbildung in diesem Bereich haben. Sei das Bühnenbild, sei das Grafik, sei das eben auch Theater. Wenn man Produktion machen will, kostet es gleich relativ schnell 5'000 Franken und mehr. Das ist sicher ein guter könnte Startpunkt sein für eine nächste Produktion.
Sagt der Regisseur Hans-Peter Utz. Wenn das nächste Theaterstück aufgeführt wird, ist noch nicht klar.
Klar ist, dass der Integrationsförderpreis von der Stadt Bern als Projekt Vatersein in der Schweiz geht. Väter mit Migrationshintergrund reden dort über ihre Rolle, die sich in einer anderen Kultur verändert hat. Ein Musikinstrument, das zu lehren, das kostet die Miete oder den Kauf vom Instrument und es bringt Kosten für einen Unterricht. Ein Instrument lehren, das tönt manchmal zu laut und manchmal zu falsch. Gründe genug als zusammen für einen Haufen Eltern, dass ihre Kinder keine Musik machen. Langenthal will da einen Kontrapunkt setzen. In der Oberaargauer Gemeinde soll jedes Kind ein Instrument lehren. Und zwar gratis und obligatorisch im normalen Schulunterricht. Seit einem Jahr läuft ein Pilotprojekt in 10 Schulklassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Was sind die Erfahrungen? Brigitte Mader hat bei der 3. Klasse reingelassen.
Mittwochmorgen nach der grossen Pause. Die Drittklässler packen ihre Instrumente aus, schauen, dass sie richtig klingen.
Ich bin heiße Fabienne und spiele Klarinette.
Ich heiße Lennart und bin 9.
Was für ein Instrument spielst du?
Gitarre. Weil mir die Gitarre Spass macht und weil meine Mutter auch Gitarre spielt.
Ich heiße Noemi Kunz. Ich spiele schon Querflöte und ein anderes Blasinstrument. Hätte ich nicht sauer, sonst komme ich ein Knopf über. Gitarre und Djembe hat mich nicht so interessiert und Akkordeon hat mich interessiert.
Aus 5 Instrumenten konnten die Schüler und Schülerinnen auswählen. Akkordeon, Gitarre, Querflöte, Klarinette und Djembe. Die Instrumente kommen aus dem Fundus von Langenthaler Kadettenmusik und ein Teil ist gemietet bei Musikgeschäften in der Region. Die Kinder bekommen das Instrument gratis. Stiftungen aus der Region oder die Kirchgemeinde machen das möglich. Und gratis ist auch der Unterricht. Aber nicht alle können das Instrument spielen, das sie eigentlich wollen.
Ich heiße Anina. In der Schule spiele ich Querflöte. Also am Anfang wollte ich unbedingt und jetzt habe ich gemerkt, dass das sehr viel Luft braucht, viel mehr als bei Blockflöte. Und ja, wenn man könnte, würde ich schon wechseln, aber ich kann auch bei dem bleiben.
Der Mohamed hat sich für das Djembe entschieden.
Weil das mir Spass macht. Und ich komme von Arabien und Arabien hat so wie das gleiche Instrument, einfach anders. Und dann hat mir das gefallen.
Der Mohamed gehört zu den Kindern, die ohne das Projekt auch noch kein Instrument spielen würden.
Ich habe gar nicht so viel Lust gehabt. Ich sehe, es nimmt von mir viel Zeit, es ist streng. Es kann sein, dass das sehr viele Noten hat.
Und jetzt?
Jetzt ist sehr gut.
In 5 Gruppen haben die Drittklässler den Instrumentalunterricht. Für jedes Instrument ist ein Musiklehrer da. Und der Klassenlehrer Freddy Wenger hilft dort, wo es brennt. An diesem Morgen übt er mit den 6 Kindern, die Gitarre lehren. Es gibt zwar mehr zu koordinieren, der Freddy Wenger ist mit seiner Klasse aber gerne dabei bei diesem Projekt. Auch wenn bei ihm der Musikunterricht schon nicht nur Singen war.
Das Zusammenspiel untereinander, das ist sehr schön. Also wie zu aufeinander hören, zu miteinander spielen, das ist immer sehr eine schöne und glaube für die Schüler auch eine wichtige Erfahrung.
Hören aufeinander, zusammenspielen, oder den Kindern gefällt das.
Ich finde es auch sehr cool, dass wir die einzige Klasse, die gemischt haben, also Bläser und Saiten, also Gitarre, einfach gemischt haben. Ich finde, man muss ein bisschen kühler.
Es macht mehr Spass, wenn ich allein bin.
Ich bin eigentlich schon noch froh, dass man das macht. Also, dass man ein Instrument von der Schule spielen kann. Es klingt gut.
Und weil der Instrumentalunterricht ein Schulfach ist, wie Rechnen oder Deutsch, gibt es auch Aufgaben. Und Aufgaben, das heisst in diesem Fall üben, für das es eben gut tönt. Nur so wie bei den Aufgaben ist es auch beim Lehren des Instruments. Es geht nicht allen gleich ring und es machen so nicht alle gleich zuverlässig. Für den Lehrer Freddy Wenger ist darum klar.
Wir haben auch gesagt, dass wenn wir weiterfahren, dass wir dann vielleicht Teilgruppen teilen, dass die einen so ein mehr vielleicht ein Solo spielen auf ihrem Instrument und die anderen vielleicht ändern eine Begleitung machen.
Bei diesem kurzen Konzert für das Radio an diesem Mittwochmorgen gibt es noch keine Solo-Auftritte. Da will die Klasse zeigen, was sie in diesem ganzen Jahr zusammen erreicht hat.
Drittklässler von Langenthal, die seit einem Jahr im regulären Musikunterricht nicht nur singen, sondern eben auch ein Instrument lehren. Einer von den Initianten von diesem Projekt ist der Rainer Walker, Leiter von der Musikschule Langenthal. So schaut er auf das erste Jahr zurück.
Wenn ich jetzt den Kindern zugelassen habe und auch der Lehrkraft, die dieser Klasse unterrichtet, Rainer Walker, habe ich den Eindruck, die stehen hinter dieser Idee, ist der Rückhalt aber wirklich so gross, wie ich ihn jetzt in dieser kurzen Zeit erlebt habe.
Ich glaube schon, die Kinder sind zum Teil sehr stolz, dass sie da mitmachen können. Haben ihre Instrumente auch gerne bekommen. Und wir merken, im Städtli Langenthal ist Bläserklasse oder Streicherklasse ein Thema. Und wir haben wenig Probleme, wo man sagen könnte, ja, das sind jetzt Stolpersteine und da müssen wir jetzt dran arbeiten.
hat es aber Probleme gegeben. Also, dass zum Beispiel Kinder vielleicht gefunden haben, nein, eigentlich mache ich nicht. Oder Eltern, die dann nicht unbedingt gerade so begeistert waren.
Im Vorfeld, auf alle Fälle, in den Gesprächen mit den Eltern, zum Teil staunen, dass man das überhaupt macht. Und dass man jetzt einfach ein Instrument im Haus hat. Und dann musste man erklären, ja, das ist jetzt einfach ein Teil von dem Fach. Das gehört jetzt zur Schule. Das Kind nimmt das Instrument heim und hat Hausaufgaben. Und das heisst üben. Und das hat schon gewisse Fragezeichen gegeben, bis kleine Widerstände. Aber grosse Widerstände haben wir an sehr wenigen Orten gespürt.
Es ist eben obligatorisch. Die Kinder müssen das Instrument lernen. Vielleicht auch nicht unbedingt das, was sie wollen. Was hat es da für Probleme gegeben?
Ja, es hat dort auch richtige Missverständnisse gegeben, dass die Eltern das Gefühl hatten, ja, das Fach ist jetzt da, für das Trauminstrument von ihrem Kind kann gelehrt werden. Und dort hat man müssen erklären, das ist ein Instrument, das dazu dient, dass die Klasse Musik machen kann. Und das muss nicht das Instrument sein, das Trauminstrument ist. Also dort hat es ein bisschen Aufklärungsarbeit gebraucht.
Ihr habt das Projekt jetzt für Langenthal initiiert. Es sind längst nicht alle Schüler, die mitmachen. Warum ist es euch wichtig, dass eine ganze Klasse Musik macht?
Wir wollten zeigen, dass Schulkultur auch darin besteht, dass man tatsächlich sich mit Kultur auseinandersetzt, mit einem Kulturfach oder Kulturgebiet auseinandersetzt, und zwar intensiv, alle Wochen, auch daheim, dass dann Veränderungen passieren können, auch im Schulhaus, weil wenn eine Streicherklasse probt, dann hört man das überall, oder eine Bläserklasse an einer Vierauftritt, dann hört man das so. Das ist eine Veränderung von der Kulturlandschaft Schule.
Das heisst ja immer, wenn jemand Musik macht, dann bringt ihm das auch für den Rest des Lebens oder für das nebendran etwas. Merkt man da jetzt etwas bei diesen Kindern? Die sind ja in der ersten, zwischen der ersten oder Kindergarten bis sechsten Klasse, die sind relativ noch klein.
Also man merkt, dass die Begeisterung einfach nicht aufhört. Und das ist schon mal ganz toll, weil wenn ich denke, dass Kinder in eine Schule kommen und eine Erwartung haben an ein Fach, dann ist es doch sehr oft so, dass nach kurzer Zeit die Begeisterung gebrochen wird und eine Ernüchterung Platz macht. Und ich bin wirklich positiv überrascht, wie lange das die Begeisterung anhalten für die Arbeit. Ich will dort nicht ein rosarot malen. Es gibt natürlich auch Kinder, die es nicht so cool finden, aber im Grossen Ganzen kommen die begeistert rein, bekommen ihre Plätze, wissen, wie es organisiert ist, was läuft heute und wie geht es. Also, es ist viel Feuer da, von den Kindern her.
Ihr seid ja auch noch Musikschulleiter, also wo Einzelunterricht auch gibt an den Schülerinnen und Schülern. Man könnte euch jetzt auch unterstellen, ihr dürft da künftige Kundinnen, Kunden, sagen jetzt mal, Schülerinnen und Schüler rekrutieren mit diesem Projekt.
Das ist sicher ein Gedanke, aber das ist niemals der wichtigste. Der wichtigste Gedanke ist, es hat Kinder, die nie an die Musik herkommen, die das gar nie erleben können, und wir wollen denen etwas weitergeben. Wir wollen, dass sie das erleben können, aus der Überzeugung, dass das für die Entwicklung, für das Leben von einem Kind, eigentlich für die Entwicklung von einer ganzen Gesellschaft sehr wichtig ist.
Was ist denn das, was ihr jetzt als Musik, die selber auch Musik macht, könnt ihr ein bisschen zurückschauen und beurteilen, oder ihr müsst sagen, mal, da hat mir die Musik wirklich etwas gebracht, und darum finde ich eben, dass das auch ging, dass das gut ist, wenn man da schon in jungen Jahren damit anfängt.
Also etwas Schönes ist sicher der Applaus. Man steht auf einer Bühne und hat es gut gemacht, und dann kommt der Applaus vom Publikum. Und mit dem Erlebnis heimzugehen, das ist sicher mal etwas Wunderbares. Und auch toll, wenn der Applaus nicht nur ist, wenn man allein auf der Bühne steht, sondern als Gruppe. Also das festigt die Gruppe. Und das sind tolle Erlebnisse, es gibt auch tolle Freundschaften. Und ein Punkt ist für mich halt immer wieder gewesen, es gibt Momente, wo man im Leben sich allein fühlt, wo man ein Problem umdreht, wo man gerne gestützt wird sein. Und dann ist die Musik eben auch eine Stütze. Sich selber können ausdrücken in der Musik eine Sprache finden, das ist eine Bereicherung vom Leben.
Sagt der Rainer Walker, Leiter von der Langenthaler Musikschule. Nächstes Jahr wird das Projekt weitergeführt. Wie es danach weitergeht, das ist offen. Schule machen im ganzen Kanton Bern dürfte die Langenthaler Idee aber nicht, obwohl der Erziehungsdirektor Pulver die Idee unterstützt. Das Modell von diesem Instrumentalunterricht sei nicht einfach so auf andere Orte zu übertragen. Das sind die Aktualitäten aus Bern, Freiburg und dem Wallis von heute in der Zusammenfassung.
Der Novartis-Konzern schließt seine Niederlassung in der Stadt Bern. 180 Mitarbeiter müssen oder können, wenn sie wollen, übernächstes Jahr in den Kanton Zug zügeln. Dort will Novartis einen Teil seiner Schweizer Arbeitsplätze konzentrieren. Die aktuellen 13 Standorte seien zu viel. Die Hauptstadtregion Schweiz ist ins nationale Raumkonzept aufgenommen worden. Der Bund findet den neuen Wirtschaftsraum mit Bern als Zentrum als gleichwertig wie die grossen Metropolitanräume Zürich, Basel und Genfersee-Region. Das freut den Kanton Bern, auch wenn er kritisch ist und zum Beispiel die strategische Bedeutung von der Lötschberg-Simplon-Achse mehr zur Geltung bringen will. Auf dem Gaswerk Areal zu Bern will eine Gruppe von Anti-AKW-Aktivisten ein Camp einrichten. Die Gruppe AKW-AD hat darum bei der Stadtpolizei ein Bewilligungsgesuch eingereicht. Sie möchte auf dem Gelände an der Aare 3 Monate lang eine Basis einrichten, die als Treffpunkt und Anlaufstelle für Aktivisten und für die Bevölkerung dienen soll.
Und nach dem Tag mit Rekordhitze, stellenweise hat man über 34 Grad gemessen, hier die weiteren Aussichten.
Heute Abend ist es zwar noch ziemlich sonnig, es kann aber lokal bereits ein Gewitter geben, besonders so Richtung Voralpen und dort speziell Richtung Niederhorn und Thunersee, aber auch am Jura. In der zweiten Nachthälfte fängt es dann verbreitet an mit Gewitter, das vor allem über dem Jura, und morgen kann es dann bereits vor dem Mittag die ersten Gewitter über dem Berner Oberland geben. Im Mittelland und im Wallis, da gibt es am Morgen auch noch längere sonnige Abschnitte. Am Nachmittag gibt es dann verbreitet Gewitter und die können da und dort auch unwetterartig sein, das mit Hagel und mit Sturmböen. Morgen Morgen zeigen das Thermometer in Bern 16 Grad und auf dem Bantiger ist sogar eine Tropennacht möglich. Am Nachmittag ist es schwül und vor der Front steigen die Temperaturen einmal auf etwa 25 Grad an. Im Wallis sind sogar 28 Grad möglich. Am Donnerstag regnet es zuerst noch an den Voralpen intensiv, am Nachmittag ist es nur noch selten nass und im Seeland und vor allem aber auch im Wallis gibt es längere sonnige Phasen. Die Temperaturen gehen markant zurück, in Bern gibt es nur noch 20 Grad, im Rhonental immerhin noch 24 Grad.
Der Felix Blumer von SF Meteo im Regionaljournal, wo der Toni Koller präsentiert hat, verantwortlich für den Inhalt der Sendung heute ist der Michael Sali.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.